SWR 2 Wissen.
Mit dem Thema Leben auf Kosten anderer, die Struktur der Externalisierungsgesellschaft. Es gibt ein neues Etikett für unsere Gesellschaft. Nein, nicht Spaßgesellschaft, nicht Erlebnisgesellschaft, sondern dieses Mal Externalisierungsgesellschaft. Der Soziologe Professor Stefan Lessenich von der LMU in München hat uns dieses Etikett verpasst. Er hat darüber auch ein Buch geschrieben, Titel Neben uns die Sinnflut, und ich begrüße ihn nun zum Aula-Gespräch. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kaspari.
Herr Lessenich, was bedeutet Externalisierungsgesellschaft genau?
Also es bedeutet im Kern die Tatsache, dass Kosten ausgelagert werden. Externalisieren heißt im Kern auslagern. Und es geht um die Behauptung, dass die reichen Industriegesellschaften des globalen Nordens einen Teil und vielleicht sogar einen wesentlichen Teil der Kosten der in ihnen normalen Lebensführung, der Arbeitsproduktionslebensweise, die in diesen Gesellschaften üblich ist, auslagern an andere Weltregionen und an andere Gesellschaften in anderen Weltregionen.
Beispiele dafür?
Es gibt Beispiele zuhauf. Ich denke, man kann beispielsweise die Auslagerung von schlechter Arbeit als Beispiel anführen. Also die schmutzigen, auch umweltschädlichen, aber eben auch mit schmutziger Arbeit verbundenen Industrien, die es im 20. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch hierzulande gegeben hat. Diese Industrien sind mittlerweile abgewandert, ausgelagert in andere Weltregionen, beispielsweise in Südostasien. Wir bekommen das ab und an mit, wenn eine Textilfabrik in Südostasien abbrennt und es dann hunderte Tote gibt. Diese umweltschädigende, jedenfalls so wie sie dort beschrieben wird, umweltschädigende und auch mit schlechter Arbeit versehene Industrie, die haben wir nicht mehr hier, sondern die haben wir ausgelagert. Das sind niedrigproduktive Industrien, die hochproduktiven Industrien sind hier geblieben. Die Verarbeitung von Rohstoffen beispielsweise. Wir sind keine Agrargesellschaft mehr. Wir lassen riesige Flächen anbauen, beispielsweise die Sojaproduktion in Argentinien. Da geht jährlich ungefähr die Größe des Landes Hessens für drauf, um Deutschland mit Soja und Vorprodukten zu versorgen, die dann hier weiterverarbeitet werden. Also wir lagern beispielsweise auch unsere Flächen aus, die für uns bewirtschaftet werden.
Aber wenn wir zum Beispiel diese Flächen auslagern, also zwecks Sojaanbau oder Sojaproduktion, was hat das genau mit Kosten zu tun? Weil Sie haben ja gesprochen davon, dass wir die Kosten auslagern.
Die Sojaproduktion verursacht dort, wo sie stattfindet, beispielsweise in Argentinien, sehr hohe Kosten, die uns womöglich nicht bewusst sind. Oder das ist noch eine weitere Form der Externalisierung, die wir auch nicht, um die wir nicht wissen wollen. Also beispielsweise hat Argentinien sehr stark auf den Weltmarktbedarf dann wesentlich auch der reichen Industriegesellschaften umgestellt. Früher Viehwirtschaft, mittlerweile sehr stark Sojawirtschaft. Das trägt dort zu einem Gutteil der Steuereinnahmen bei. Das sind sozusagen Gewinne, die dort anfallen. Aber diese Sojaproduktion ist erstens extrem herbizid- und pestizidintensiv. Also das, was wir hier in Deutschland zur Kenntnis genommen haben, nämlich dass es so etwas wie Glyphosat gibt, als es hier im Bier und in der Muttermilch in Spuren gefunden wurde. Dieses Glyphosat wird in Argentinien in vielen tausenden Tonnen jedes Jahr benutzt, um die Sojaproduktion anzuheizen. Es werden bäuerliche Ökonomien zerstört, es werden Länder enteignet, teils legal, teils halblegal. Es findet Stadtflucht statt, also das Land wird verlassen von denjenigen, die in diesen riesen monokulturellen Anbaugebieten keinen Platz mehr finden für ihre ehemalige bäuerliche Landwirtschaft und so weiter. Also viele ökologische, soziale Kosten, zum Teil auch ökonomische Kosten als Folgen davon, fallen dort an, und die argentinische Wirtschaft beispielsweise steht und fällt mit dem Weltmarktpreis für Soja, der wiederum mit abhängig ist von großen Konzernen, die in der Regel in den westlichen Industriegesellschaften ihren Sitz haben, die machtvolle Positionen haben, eine große Marktmacht, um entsprechende Preise zu bestimmen. Also es gibt auch eine starke Abhängigkeit dann der entsprechenden Ökonomien von dieser Produktion, und ein Großteil der Kosten werden eben dort getragen.
Also gut, Sie meinen wahrscheinlich hauptsächlich ökologische Folgekosten, die wir uns hier einsparen, indem wir es auslagern.
Naja, ich meine ökologische Folgekosten, aber ich meine Gesundheitsschädigungen. Ja. Es gibt in Argentinien mittlerweile entsprechende bürgerschaftliche Organisationen, Organisationen, die eben aufdecken, welche Gesundheitsschädigungen für die Landbevölkerung mit dem ständigen massiven Pestizideinsatz und Herbizideinsatz einhergeht. Das sind also auch starke Gesundheitsschädigungen und es sind auch eben die Veränderungen der Sozialstrukturen vor Ort, also einer bäuerlichen Struktur. Dafür ist Argentinien ein Beispiel, dafür sind viele andere agrarische Regionen, wo dann sozusagen im Auftrag und für den Bedarf der westlichen Industriegesellschaften produziert wird, sind gute Beispiele. Es sind nicht nur ökologische Kosten, die ausgelagert werden, aber auch, also dass hierzulande der Himmel über der Ruhr oder woanders wieder blau ist und dass hierzulande in den Flüssen geschwommen werden kann und Stadtstrände angelegt werden können, hängt damit zusammen, dass die umweltschädigende, umweltverschmutzende Produktion anderswo stattfindet, wo die Flüsse umkippen und wo der Himmel, das wissen wir aus medialer Berichterstattung, nicht blau ist, sondern schwefelgelb.
Jetzt könnte man natürlich zynisch sagen, weil Sie haben die Sojaproduktion ins Feld geführt, auch die Produktion von billigen T-Shirts zum Beispiel, könnte man zynisch sagen, Externalisierungsgesellschaft ist eigentlich die Folge von Firmen, die möglichst viel Profit machen wollen.
Ja, das ist auch richtig. Das ist ein Element der Externalisierungsgesellschaft. Die Externalisierungsgesellschaft, wie sie hierzulande betrieben wird, beruht auf einer bestimmten Einrichtung der weltwirtschaftlichen Verhältnisse, also der globale Kapitalismus, wenn wir es mal ganz grob sagen wollen, also auch ein bestimmtes Welthandelsregime, bestimmte machtvolle Positionen in diesem Weltwirtschaftssystem von bestimmten Staaten, aber eben auch von privatwirtschaftlichen Akteuren. Und klar sind es Unternehmen, Konzerne, auch Finanzakteure, die hier eine sehr große Rolle spielen und die in einer machtvollen Position sind, um Handelsströme zu beeinflussen oder die relativen Terms of Trade, wie man sagt, also wer kann was für wie viel gegen was eintauschen. Also klar, Unternehmen und Konzerne spielen da eine große Rolle. Meine These ist, dass es aber nicht reicht, auf die Unternehmen und Konzerne zu zeigen, was wichtig ist. Und wir brauchen ein anderes Welthandelsregime. Wir brauchen auch ein anderes Weltfinanzregime. Aber es geht auch darum, inwiefern Durchschnittsbürger und Bürgerinnen dieses System faktisch mitstützen.
Also indem sie kaufen, indem sie billige Produkte kaufen.
Als Konsumenten, aber eben auch als Arbeitende, die davon profitieren. Also in unseren Arbeitsbedingungen profitieren wir eben auch davon, dass wir hierzulande die Arbeit nicht leisten müssen, die anderswo geleistet wird. Niemand in dieser Gesellschaft wäre bereit, auch nur einen Tag unter Bedingungen zu arbeiten, wie sie in vielen Produktionsstätten des globalen Südens, auch jenseits der Agrarindustrie, auch in vielen wirklich industriellen Produktionsstätten an der Tagesordnung sind.
Gehört dazu auch für Sie zum Beispiel, nur noch ein Beispiel, damit es vielleicht ein bisschen konkreter wird, Kinderarbeit in Minen in Südafrika, um seltene Metalle zutage zu fördern, die für unsere Handys gut sind.
Ja, selbstverständlich.
Ne? Solche Dinge zum Beispiel.
Selbstverständlich. Also die Handyversorgung ist ja mittlerweile, also hat den Status eines Grundnahrungsmittels.
Ne?
Und selbstverständlich, die Produktzyklen werden kürzer und es werden dort massiv Rohstoffe gebraucht. Auch für die gesamte Dienstleistungs- und Wissensökonomie, also all die Gerätschaften, die wir brauchen, um unsere vermeintlich immaterielle Arbeit zu leisten, Wissensarbeit, die beruht auf Gerätschaften, die natürlich sehr material sind, wo viele Rohstoffe reingehen, die verarbeitet werden müssen. Und selbstverständlich geht es von den seltenen Erden über bestimmte Erze bis hin zu auch eben agrarischen Produkten, die in, also Soja beispielsweise, dient ja auch als Biotreibstoff, dient der Fleischproduktion, ist fast in allen Gütern des alltäglichen Bedarfs in irgendeiner mittelbaren Weise enthalten.
Mich erinnert das auch diese Theorie von Ihnen so ein bisschen an das Erbe des Kolonialismus. Kann man das sagen, zum Teil?
Es ist ein Erbe des Kolonialismus. Im Grunde genommen hat meine These zwei Stränge. Einerseits ist es so eine Strukturthese und die ist auch nicht so neu. Also die kritische Analyse von kolonialen Herrschaftsstrukturen oder von Ausbeutungsstrukturen auf weltgesellschaftlicher Ebene ist nicht neu. Und insofern sind wir heute auch Erben des Kolonialismus und diese Auslagerungsstrukturen haben sich über viele Generationen hinweg ausgebildet und in einer bestimmten Weise eingerichtet. Und selbstverständlich haben meines Erachtens unsere Austauschbeziehungen mit anderen Weltregionen heutzutage immer noch spätkoloniale oder postkoloniale Züge und vieles an den Verwerfungen, was man in Ländern des globalen Südens feststellen kann, bis hin zu den sogenannten Failed States, also bestimmten Formen der, des Nichtfunktionierens von politischen Einrichtungen oder von Verwaltungsinstitutionen hat auch noch viel mit dem Erbe des Kolonialismus zu tun. Das andere ist aber, der andere Strang ist eine gegenwartsbezogene These, weil meine These ist, dass dieses über viele Generationen hinweg eingerichtete, arbeitende und uns so selbstverständlich gewordene System der Externalisierung mittlerweile Folgen zeitigt und Kosten produziert, die nicht mehr nur irgendwo anders anfallen, sondern zunehmend auch auf unsere Lebenswelt zurückschlagen. Also die Folgeeffekte von Externalisierung, von Auslagerung von Kosten kommen langsam aber sicher auf uns zurück.
Ach so, interessant. Also Externalisierungsgesellschaft, kann man sagen, befindet sich eigentlich in einer Krise, an einem Wendepunkt, wo die Kosten auf uns zurückschlagen. Das müssten Sie aber auch nochmal konkretisieren. Also was schlägt da auf uns zurück?
Das stimmt. Ob es schon ein Wendepunkt ist, das wird sich zeigen. Ja. Im Grunde genommen ist die These, dass zunehmend die Kosten nicht mehr verdeckt und versteckt bleiben, sondern beispielsweise in Form des Klimawandels auch zunehmend hier spürbar werden. Also die Auslagerung von Umweltschäden und diese paradoxe Situation, dass in den Weltregionen, wo die Menschen einen sehr großen ökologischen Fußabdruck haben und sehr viele Ressourcen verbrauchen, sehr viel Landfläche verbrauchen und so weiter, dass es in diesen Regionen trotzdem wenig sichtbare und spürbare Umweltschäden gibt. Und umgekehrt in den Weltregionen, wo Menschen mit einem sehr kleinen Fußabdruck leben, ökologisch gesehen, also sehr wenig Ressourcen dieser Erde verbrauchen, wo aber gleichzeitig Flüsse umkippen und die Luft verpestet ist. Dieses Paradox schlägt langsam tatsächlich zurück. Das heißt, die Folgen unserer umweltschädigen Produktions- und Arbeits- und Lebensweise kommen langsam via Klimawandel auch zu uns zurück. Und ich würde vor allem sagen, dass beispielsweise die Fluchtmigration der letzten anderthalb Jahre auch ein Beispiel dafür sind, dass die Folgeschäden von Externalisierung auch in der Weise jetzt hierzulande wirksam werden, dass sie für Bewegungen von Menschen sorgen, also einerseits Kriege, aber eben auch Ressourcenkonflikte, Verheerungen vor Ort, auch Dürreperioden und so weiter. All das trägt dazu bei, dass Lebenschancen anderswo systematisch zerstört werden und die Menschen gezwungen werden, dazu getrieben werden, ihre Heimat zu verlassen.
Sie haben eben gesagt, also Externalisierungsgesellschaft ist nichts Neues von der Kritik her und auch von Konzept her. Sie ist ein Erbe des Kolonialismus, aber es ist doch insofern, glaube ich, was Neues, weil dieser Begriff Auslagerung ja auch bedeutet, dass wir Verantwortung auslagern, dass es wir uns eigentlich schön eingerichtet haben hier in unserem Wohlstand. Und kann man sagen, dass wir diesen Auslagerungseffekt auch zum Teil verdrängen?
Ja, also ich glaube, was einerseits auch neu ist, vielleicht nochmal ein Aspekt dazu ist, Kolonialismus hat ja sehr stark über Gewalt, also offene Gewaltanwendung funktioniert. Und das moderne System der Externalisierung, also so wie sie es dann vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg in den reichen Industriegesellschaften entwickelt hat, das beruht ja eher auf Recht als auf Gewalt. Also die Verrechtlichung des Externalisierungsgeschehens ist ein auch etwas historisch relativ Neues. Also Welthandelsregime sind verrechtlichte Systeme, die aber trotzdem Ausbeutung befördern und Auslagerung praktizieren. Aber Sie haben vollkommen recht. Ich glaube, was auch relativ neu ist, ist, wie effektiv wir in den letzten Jahrzehnten diese Auslagerungspraxis für uns selber ausblenden konnten. Das ist sozusagen nochmal eine Externalisierung zweiter Ordnung, könnte man sagen. Also Material werden Kosten an anderer Stelle, fallen die an anderer Stelle an. Und gleichzeitig sind wir in der Lage, unser Bewusstsein sozusagen abzuspalten und auszublenden, auf welchen Voraussetzungen eigentlich unsere Produktions- und Lebensweise beruht.
Ist das so eine Art sozialpsychologische Basis dieser Gesellschaft, der Externalisierungsgesellschaft?
Ja, ich glaube.
Also würde sie sonst gar nicht funktionieren?
Ich glaube schon, sie würde nicht funktionieren. Ich bekomme viele Reaktionen auf diese These, die sagen, ja, bitteschön, das wissen wir doch alle. Das ist vielleicht in Ansätzen richtig. Also so ein Basiswissen dazu haben wir. Wir kennen jetzt die Externalisierungsprozesse nicht in allen Verästelungen, aber wir bekommen doch das Faktum der Auslagerung der Kosten der Produktions- und Lebensweise hierzulande doch immer mal wieder mit. Aber ich denke mir, wenn man wirklich in all den Lebensbereichen, wo wir Kosten auslagern, immer dafür jetzt direkt die Rechnung bekommen würde und immer sehen würde, was eigentlich die Voraussetzungen dieser konkreten Formen der Lebensführung sind, wenn wir das wirklich wüssten und an uns heranließen, dann könnten wir so nicht weiterleben. Deswegen ist, glaube ich, diese Ausblendung und Verdrängungsleistung eigentlich eine existenzielle Notwendigkeit für große Bevölkerungsmehrheiten im globalen Norden.
Was sagen Sie vor dem Hintergrund Ihrer Theorie zum Beispiel zu dem Engagement der Chinesen in Afrika? Was ja äußerst stark ist und wo es den Chinesen hauptsächlich auch um Bodenschätze geht.
Selbstverständlich. Ich meine, die westliche Welt hat Standards gesetzt in Sachen industrieller Produktion, industriell gestützter Lebensweise und in dem Schaffen der Voraussetzungen für diese Lebensweise. Und im Grunde genommen machen die Chinesen, also geht von China jetzt die Bewegung aus, die von den westlichen Industriegesellschaften jahrzehntelang ausgegangen ist. Interessant ist ja, dass diese Vorgehensweise hierzulande so stark skandalisiert wird. Also das, was das übliche stimmt, Praxis von euroatlantischen Gesellschaften über, man kann sagen, Jahrhunderte war, wird jetzt von China aus betrieben, um die Formen der Lebensführung, die sich zunehmend dort entwickeln, auch aufrechterhalten zu können. Also da werden Ländereien gekauft, um entsprechend die Rohstoffproduktion auch zu sichern. Das sind übliche Vorgehensweisen, wie sie die westlichen Industriegesellschaften an den Tag gelegt haben. Die vollziehen jetzt in sehr schneller Geschwindigkeit die industriekapitalistische Entwicklung nach, die es in Europa seit Mitte des 19. Jahrhunderts gegeben hat. Ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, die rauchenden Schlote vor Ort und die Umweltverheerungen, naja, das sind Zustände, wie man sie in Europa Mitte des 19. oder vielleicht auch noch Ende des 19. Jahrhunderts in vielen Regionen kannte. Wie sah es denn im Ruhrgebiet aus damals beispielsweise? Und dort wird eine Entwicklung nachvollzogen, in den anderen aufstrebenden Ökonomien auch. Und zwar aus guten Gründen, weil selbstverständlich es nicht einzusehen ist, warum der Lebensstandard und die Art und Weise der Lebensführung, die breite Mehrheiten in den westlichen Industriegesellschaften praktizieren und genießen, warum andere Gesellschaften oder Mehrheiten in diesen Gesellschaften nicht danach streben sollten.
Noch ein Beispiel, Shell-Konzern und Nigeria, typisch ja. Externalisierung.
Aber hallo.
Also war da das Land ja systematisch kaputt gemacht.
Ja, absolut. Und auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass natürlich die Gesellschaften des globalen Südens nicht ausschließlich aus Verlierern bestehen, sondern dass es in den Gesellschaften politische und ökonomische Eliten gibt, die es schaffen, sich sozusagen an diese Strukturen der Externalisierungsgesellschaft anzudocken. Und das Beispiel Nigeria, Shell und Eliten vor Ort ist sehr gut belegt. Also dort gibt es entsprechende Akteure, die es sich zunutze machen, dass Shell eindeutige Interessen vor Ort hat. Und wenn man sich auch nur Fernsehberichte anschaut über die Verheerungen vor Ort, also wie dort Landschaft wirklich auf Generationen hinweg zerstört worden ist, und das heißt ja Lebenschancen, also Existenzmöglichkeiten für Menschen vor Ort, dann ist es ein ganz klassisches Beispiel der Externalisierung. Und niemand hierzulande, der Öl verbraucht oder Benzin verbraucht oder ähnliches, möchte auch nur etwas wissen darüber, auf welchen Voraussetzungen das beruht.
Zynisch gefragt, warum muss ich darüber was wissen? Denn wenn Sie sagen, in Nigeria profitieren die korrupten Eliten, eindeutig ist so, ist das ja nicht unsere Sache, wenn das so ist, sondern es ist Sache des Rückstandes gewisser afrikanischer Länder in Bezug auf Zivilisierung, Demokratisierung und so weiter.
Ja, genau.
Was haben wir damit zu tun?
Absolut. Das ist eine gängige Form wiederum der Externalisierung, der Verantwortung, ja. Zu sagen, naja, das ist halt so. Dazu kann man einerseits sagen, dass das stimmt. Andererseits kann man sagen, das hatte ich schon anzudeuten versucht, dass wenn das so ist in den Gesellschaften vor Ort, dass auch der Effekt von geschichtlichen Entwicklungen ist, also dass dort vor Ort gerade der Kolonialismus es verhindert hat, dass entsprechende Strukturen gewachsen sind, wie sie in Europa normal sind und wie wir sie jetzt von den dortigen Gesellschaften fordern. Und gleichzeitig heißt es trotzdem nicht, auch wenn es so ist, dass dort eine bestimmte Organisation der Gesellschaft mittlerweile sich eingerichtet hat, wo bestimmte Eliten sich andocken können an den Externalisierungsprozess, heißt es nicht, dass die reichen Gesellschaften sich der Verantwortung entledigen könnten, die Verhältnisse dort vor Ort tatsächlich zu verändern. Und wenn ich jetzt sehe, dass Regierungsakteure aus Deutschland, aber auch von anderswo nach Westafrika fahren, um Migrationspakte abzuschließen, dann geht es nicht darum, der Ölindustrie den Hahn abzudrehen oder tatsächlich für eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung vor Ort zu sorgen, sondern im Wesentlichen Jugendlichen im Kern geht es darum, uns hierzulande zu schützen vor den Folgeeffekten dieser wirtschaftlichen Entwicklung dort, nämlich dass die entsprechenden Gesellschaften die potenziellen Migrantinnen zurückhalten, die ansonsten an unsere Tür klopfen würden.
Sie haben eben gesagt, Soziologen präsentieren nicht gern Rezepte, aber jetzt sind wir doch schon mal irgendwie dabei. Das müssen wir thematisieren, was sozusagen die Alternative wäre. Also Sie haben, oder ich könnte Ihnen jetzt ein bisschen unterstellen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass ein ganz wichtiger Baustein der Alternative wäre die Aufklärung. Die Aufklärung über die Externalisierungsstrukturen.
Deswegen sitze ich hier.
Deshalb sitzen
zum,
Sie da.
Zum Beispiel.
Deswegen
schreibe ich was. Und genau, Aufklärung ist ein Teil einer Gegenbewegung.
Und wir haben ja viele Organisationen, die Aufklärung.
Selbstverständlich. Beispiel. Wir haben viele Organisationen, die Aufklärung machen. Wir haben auch viele Organisationen, denken Sie, Textilindustrie, Medico International. Da gibt es viele Nichtregierungsorganisationen, die sehr viel Zeit, Ressourcen, Energie und Manpower da reinstecken, nicht nur darauf hinzuweisen, was dort vor Ort geschieht, nicht nur auf die Verbindungen hinzuweisen, die das mit unserer Arbeits- und Lebensweise aufweist, sondern auch für Gegenmodelle zu streiten und dort die Verhältnisse zu verändern. Das ist ein wichtiger Baustein. Für die Wissenschaft würde man sagen, wichtigster Baustein, den die Wissenschaft liefern kann, ist Aufklärung, Beobachtung und irgendwie das Schaffen eines kritischen Bewusstseins. Aber selbstverständlich reicht das nicht. Man muss ja überlegen, wie könnte sich Wissen in Handeln auch übersetzen. Und einstweilen gibt es da eine hohe Hürde, eine Riesenschwelle zwischen dem Wissen um die gesellschaftlichen Verhältnisse und bestimmte weltgesellschaftliche Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten und dann dem Handeln entsprechend dieses Wissens. Wir kennen das ja auch aus dem Umwelthandeln. Wir alle wissen, was umweltpolitisch geboten wäre, und die Verkaufszahlen für SUVs und die Zahl der Kreuzfahrten im Mittelmeer nimmt in den letzten Jahren exponentiell zu.
Könnte es daran liegen, dass diese Appelle nichts fruchten oder diese Aufklärung nichts fruchtet, weil sie gerade mit moralischen Appellen arbeitet und weil moralische Appelle eigentlich, glaube ich, nichts fruchten. Also nichts fruchten zur Veränderung der Handlungen.
Eventuell. Man müsste womöglich alternativ oder flankierend auf ein wohlverstandenes Eigeninteresse hinweisen. Also wenn die Behauptung ist, diese Kosten, die anderswo strukturell und systematisch erzeugt werden, schlagen langsam auch auf hiesige Lebenswelten zurück, dann könnte man im wohlverstandenen Eigeninteresse sagen, hey Leute, wir müssten übereinkommen, hier das insgesamt sozusagen die Kosten unserer Reproduktion, der Reproduktion unseres Lebens, die Kosten zu senken, damit wir nicht so viele dieser Kosten auch auslagern müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass anderswo weniger Kosten entstehen, die von uns ausgehen. Und wir müssten irgendwie auch mit den Folgen, die wir jetzt schon gewärtigen, müssten wir in irgendeiner vernünftigen Weise umgehen. Wir sehen ja gegenwärtig eher das Gegenteil. Also Impulse zur Abschottung gegen die Folgen auf verschiedene Art und Weise und auch den Impuls eher dann doch nicht hinzuschauen.
Wie sieht es aus mit so einem Wertekanon, oder wäre das auch wieder viel zu abstrakt formuliert, oder so eine Art Verantwortungsethik, die man nicht einführen müsste? Das ist Quatsch, man kann eine Verantwortungsethik nicht einführen, aber wäre das ein Baustein auf dem richtigen Weg?
Ja, aber ich glaube, also als Soziologe würde ich nicht auf die Verantwortungsethik gehen, also als Moralphilosoph oder vielleicht auch als Theologe unbedingt. Und ich glaube, das ist auch ein Baustein. Und ich denke ja auch, vieles von dem, was wir auf individuelle Handlungsebene sehen gegenwärtig, also so Fragen des ethischen Konsums, ich verbrauche weniger oder irgendwie umweltbewusster, das ist ja entweder ausdrücklich oder irgendwie unterschwellig, entspricht es so einer Verantwortungsethik. Aber das wird, fürchte ich, nicht reichen. Also auch umweltschonendes Individualverhalten und weniger Konsum im Rahmen des dem Individuum Möglichen wird es nicht richten. Wir müssten an die Strukturen ran. Und das heißt, wir müssen an die Politik heran. Wir müssen an die politisch handelnden Verantwortlichen ran. Und die müssten unter Druck gesetzt werden, entsprechend an den Strukturen auch was zu verändern. Das kann nur passieren, nicht nur über Marktsignale von Konsumenten, sondern das muss über das politische Handeln der Bürger und Bürgerinnen selbst passieren.
Ja gut, aber wir haben ja auf der politischen Ebene schon so eine Art Zurückhaltung, lass die Weltwirtschaft mal machen und lass die sich die Regeln selber geben. Wir wollen das nicht vorschreiben. Die hat eigene Kräfte, eigene Impulse, eine eigene Dynamik. Ist das ein guter Weg, wenn man sozusagen auf die Eigendynamik und Eigenverantwortlichkeit von wirtschaftlichen Strukturen setzt?
Meines Erachtens ist es kein erfolgversprechender Weg, jedenfalls wenn man das Ziel hat, an den Externalisierungsverhältnissen tatsächlich etwas zu ändern. Also wir leben ja vielleicht hoffentlich am Ende einer Phase, wo das zentrale Rezept war, die Märkte es machen zu lassen, weniger politisch zu regulieren oder politisch so zu regulieren, dass die Märkte mehr Handlungsfreiheiten bekommen oder Akteure auf Märkten. Ich glaube, das ist kein gutes Rezept. Auch beispielsweise der Handel mit Verschmutzungsrechten zeigt ja, dass es eigentlich dazu führt, dass nicht weniger verschmutzt wird, sondern dass bestimmte machtvolle Akteure es einfach in der Hand haben, tatsächlich zu verschmutzen und sich auch noch legitimieren zu können dafür, weil sie ja dafür zahlen. Und es führt insgesamt nicht zu weniger Verschmutzung, sondern zur einseitigen Akkumulation von Verschmutzungsrechten. Also das ist meines Erachtens, und das ließe sich in anderen Bereichen ähnlich nachvollziehen, nicht die Lösung. Ich glaube, tatsächlich ist die Lösung in vielen Bereichen stärkere Regulierung und in vielen Bereichen einfach auch Umverteilung.
Ja, sagen Sie mal, wo stärkere, also entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, wo stärkere Regulierung, damit wir das ein bisschen fassbarer machen.
Naja, also es geht schon darum, beispielsweise die Arbeits- und Sozialstandards für Produktion in anderen Ländern, in anderen Weltregionen anzuheben. Aber gleichzeitig müsste man auch Regulierungen vorsehen, wie man den Personen, die dort vor Ort nicht mehr in entsprechenden Industrien arbeiten können, wie man denen ein Einkommen schafft und ein Auskommen, wie man also eine andere Entwicklungsstrategie, eine andere ökonomische, sozioökonomische Entwicklungsstrategie für die entsprechenden Länder auch befördert. Und das heißt nicht klassische Entwicklungshilfe zu leisten, sondern das heißt tatsächlich für viele Weltregionen eine Industrialisierungspolitik, eine kluge Industrialisierungspolitik. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir weite Weltregionen irgendwie auf dem Stand Deutschlands des frühen 19. Jahrhunderts halten, sondern wir müssen den Weg gehen, dass wir anderen Weltregionen Entwicklungschancen eröffnen, aber sozusagen in einer klügeren Weise, als es hierzulande der Fall gewesen ist. Und wir müssen hierzulande einfach Verbrauchsniveaus in jeder Hinsicht müssen wir absenken. Und es wird auch mit sinkenden Lebensstandards hierzulande einhergehen. Und es wird das wiederum hieße auch mit steigendem Umverteilungsbedarf hierzulande von oben nach unten.
Wäre das, banale Frage, wäre das T-Shirt dann für uns teurer, was wir in Bangladesch in Zukunft produzieren lassen, wenn Bangladesch einen gewissen Standard erreicht hat?
Selbstverständlich wäre das T-Shirt teurer. Das hieße aber eben auch, das habe ich gerade anzudeuten versucht, dass allein das T-Shirt teurer zu machen, indem nämlich die Kosten eingepreist werden für die Umweltkosten, die Sozialkosten eingepreist werden in den Preis des T-Shirts, hieße aber, dass wir auch hierzulande regulieren müssten, dass es nicht so ist, dass sich die Reichen das T-Shirt leisten können und die Ärmeren nicht mehr,
genau. Sondern
es muss hier natürlich dann zu entsprechenden Einkommensumverteilungen kommen. Das heißt also, hier muss man vernünftig besteuern und Vermögen auch umverteilen. Es muss eine andere Form der Globalisierung geben, eine andere Steuerung von Globalisierungsverhältnissen. Jede Form des Zurücks, also sei es in der Migrationspolitik oder in der Produktionspolitik, jede Form des Zurücks auf die nationalgesellschaftlichen Einheiten, also die Vorstellung, dass das Problem lösen könnte, ist ziemlich illusorisch.
Sind Sie Utopist?
Na klar.
Ja. Ich wünsche dem Buch viel Erfolg. Danke, Herr Lessenich.
Dankeschön. Danke Ihnen.